Lesben in höheren Positionen. Anfang des 17. Jahrhunderts war der britische Schriftsteller William King erzürnt. Er behauptete, Lady Frances Brudenell, auch bekannt als Countess of Newborough, schulde ihm Geld und verklagte sie. William verlor jedoch den Prozess, woraufhin er aus Rache ein satirisches Gedicht mit dem Titel »The Toast« schrieb. Darin porträtierte er Lady Frances als schamlose Hexe und Anführerin eines Lesbenclubs. Es war das erste Mal, dass das Wort »Lesbe« für gleichgeschlechtliche Anziehung unter Frauen verwendet wurde. Und anders als bei »Tribade« setzte sich dieser Begriff durch. William King war nicht der Einzige in England, der Satire verfasste. Della Rivière Manley, 1663 bis 1724, trieb auch ziemlich derbe Späße und parodierte regelmäßig Politiker des gesamten Landes. Aber anders als William war Della Rivière eine Frau und somit nicht sicher. So wurde sie auch schon mal für ihre Schriften verhaftet und wegen Verleumdung angeklagt. Della Rivière Manley war die Quelle der Gerüchte, die damals herrschende Queen Anne sei lesbisch. Della Rivière nahm dabei insbesondere Queen Annes Vertraute, Sarah Churchill, Duchess of Marlborough, und ihre vermeintlich romantische Verbindung ins Visier. Dies führte dazu, dass ihnen vorgeworfen wurde, es miteinander zu tun. Und Della Rivière hatte recht. Sie taten es wirklich miteinander. Es gibt sogar einen Film, der das beweist. Queen Anne, Olivia Colman, und Sarah, Rachel Weisz, begegneten einander erstmals im Kindesalter. Sofort entstand eine enge Freundschaft zwischen ihnen und sie erfanden sogar Spitznamen füreinander. Anne war Mrs. Morley und Sarah Mrs. Freeman. Als sie älter wurden, wurde ihre Bindung noch enger und immer wenn Sarah den Hof verlassen musste, schickte ihr Anne lange, schnulzige Liebesbriefe, in denen sie schrieb, wie sehr sie sie vermisste. Als Anne dann zur Königin gekrönt wurde, übte Sarah im Hintergrund großen Einfluss aus und lenkte die Königin oft in ihren politischen Entscheidungen. Alles lief bestens, bis Sarah eines Tages ihrer Cousine Abigail Hill, Emma Stone, eine Anstellung bei Hof verschaffte. Die Queen fand Gefallen an Abigail und schon bald war Sarah abgeschrieben. Sarah war außer sich vor Zorn und erpresste Anne, indem sie drohte, die Liebesbriefe aus Annes Feder zu veröffentlichen. Sarah veranstaltete zudem eine Schmierenkampagne gegen Abigail und komponierte unter anderem ein ziemlich witziges Lied, in dem es heißt, Abigail sei nichts weiter als eine dreckige Kammerzofe, die nicht mal schreiben kann. Zu Sarahs Leidwesen schien aber nichts von alledem zu funktionieren. Und Queen Anne begehrte Abigail nur noch mehr. Die ganze Angelegenheit eskalierte, als Sarah Queen Anne beim Gottesdienst in aller Öffentlichkeit bloßstellte, weil diese nicht die Juwelen trug, die Sarah für sie ausgesucht hatte. Daraufhin wurde Sarah ihrer Funktion als Kammerzofe enthoben und ihr Ehemann aufgefordert, Sarahs goldenen Schlüssel zu den königlichen Gemächern zurückzugeben. Und zwar nicht im übertragenen Sinne. In ihrer typischen Sarah-Art klaute sie der Königin daraufhin etliche 1000 Pfund aus der Privatschatulle und demontierte sämtliche Schlösser von allen Türen in der Königinnenresidenz, die sie verlassen musste. Ganz ehrlich, wie kann irgendjemand glauben, queere Frauen seien eine Erfindung der Neuzeit, wenn die Geschichte von Queen Anne und Sarah Churchill doch die Quintessenz des lesbischen Dramas darstellt? Queen Anne war nicht die einzige Königin, die sich in den dunklen Künsten der Frauenliebe probierte. Marie Antoinette, Königin von Frankreich, mischte ebenfalls mit. Marie war nicht unbedingt beliebt beim Volk. Sie verprasste jede Menge Geld, aß wie Gott in Frankreich und schien sich wenig darum zu scheren, dass ihre UntertanInnen auf den Straßen verhungerten. Wenngleich, muss man fairerweise hinzufügen, Marie da wenig zu sagen hatte. Da das der Job ihres Mannes, König Ludwig XVI. War. Zumindest anfangs war es eine Liaison weniger aus Liebe, denn aus Kalkül, wurden sie doch schon als Kinder miteinander verheiratet, um eine politische Allianz zwischen Frankreich und Maries Heimatland Österreich zu schmieden. Die beiden passten überhaupt nicht zusammen. Ludwig war schrecklich schüchtern, unentschlossen und kühl. Marie hingegen war verschwenderisch, extrovertiert und enorm oberflächlich. Beide waren so offensichtlich überhaupt nicht aneinander interessiert, dass die Ehe sage und schreibe 8 Jahre kinderlos blieb. Natürlich war Marie schuld an den fehlenden Nachkommen. Da gibt man einer Frau eine einzige Aufgabe und dann das. Die französische Presse wollte ihr unbedingt unter die Nase reiben, was für eine unbrauchbare Frau sie war, und veröffentlichte Karikaturen über ihre offenkundig unzureichenden Geschlechtsorgane und verfasste Schmählieder über ihren Körper, der nicht in der Lage war, seiner gottgegebenen Aufgabe gerecht zu werden. Marie hatte vielleicht nicht viel Interesse für ihren Mann übrig, dafür aber umso mehr für die Damen, und wurde einmal sogar dabei erwischt, wie sie sabbernd auf den Busen der englischen Autorin Mary Robinson stierte. Der Vorfall wurde später in Marys Memoiren erwähnt. Sie schien mit größter Aufmerksamkeit eine Miniatur des Prince of Wales zu studieren, die Mrs. Robinson an der Brust trug. Doch es war die 19-jährige Witwe Marie-Louise von Savoyen, die Maries besondere Vertraute wurde. Marie war so angetan von Marie-Louise, dass sie sie regelmäßig mit Geschenken überhäufte und sie zur Vorsteherin des königlichen Haushalts machte. Was für mich eher nach einer Strafe klingt, aber gut. Marie und Marie-Louise schrieben einander leidenschaftliche Briefe, die sie mit »Mein liebes Herz« einleiteten und mit »Ein Herz auf ewig dein« beendeten. Aber wie alle wollüstigen Königinnen hielt sich Marie-Antoinette alle Optionen und ihre Beine offen. Bühne frei für Yolande Martine Gabrielle von Polastron. Yolande galt in der Zeit vor der Französischen Revolution als schönste Frau Frankreichs. Marie zeigte ihre Zuneigung, indem sie Yolandes Schulden beglich, sie in einem riesigen Apartment in Versailles einquartierte und zuletzt Yolandes Ehemann zum Grafen ernannte und somit Yolande zur Gräfin. Das veranlasste die Presse erneut dazu, sich zu Wort zu melden, und sie veröffentlichte tausende Pamphlete, in denen beide Frauen in diversen Sexstellungen dargestellt wurden. Abgesehen davon ging das Ganze für Marie bekanntermaßen nicht gut aus, da sie im Zuge der Revolution ein grausiges Ende auf der Guillotine fand. Doch vor ihrem Tod war Marie ein letzter Abschied von ihrem Schatz vergönnt. Nicht etwa Ludwig dem 16., sondern Marie-Louise. Marie-Louise wurde noch vor Marie-Antoinette verhaftet und vor ein Tribunal gestellt, wo sie sich weigerte, ihren Hass gegen König und Königin zu beschwören. Daraufhin wurde sie draußen dem aufgebrachten Mob zugeführt, der sie zu Tode malträtierte. Man trennte ihren Kopf ab und brachte ihn zu dem Kerkerfenster, wo Marie-Antoinette festgehalten wurde, und forderte sie auf, ihrer einstigen Geliebten einen Abschiedskuss zu geben. Also, das war echt unnötig, Leute. Drüben in Irland brachte die alleinstehende Lady Eleanor Butler, 1739 bis 1829, ihre adlige Familie in Verlegenheit, weil sie nicht verheiratet werden wollte. Unweit von Eleanor lebte die 16 Jahre jüngere Sarah Ponsonby, 1755 bis 1831, ebenfalls aus der aristokratischen Oberschicht, der es genauso ging. Eleanor wurde 1768 als Sarahs Lehrerin berufen. Und sofort war da eine Anziehung zwischen ihnen. Frisch verliebt schmiedeten sie Pläne, zusammen das Land zu verlassen und ein Haus zu kaufen. Im 18. Jahrhundert war es für zwei Frauen jedoch eher schwierig, zusammen durchzubrennen. Es sollte darum 10 Jahre dauern, bis sie ihren Plan in die Tat umsetzten. In der Nacht ihrer Flucht stieg Sarah als Mann verkleidet aus dem Fenster ihres Schlafzimmers, ihren Hund Frisk im Arm. Sarah und Eleanor trafen sich in einer Scheune, von wo aus sie mehrere Meilen zum Hafen ritten, um dort das Schiff nach England zu nehmen. Allerdings verpassten sie jedoch tragischerweise ihre Fähre und wurden schließlich von ihren Familien gefunden und nach Hause zurückgebracht. Eleanor und Sarah sollten sich nach dem Wunsch ihrer Familien nie wiedersehen, und Eleanor wurde mit dem Kloster gedroht, auch wenn wir ja alle wissen, was dort so läuft. Eleanor schlug alle Warnungen in den Wind, lief davon und versteckte sich in Sarahs Schlafzimmer. Das ist ungefähr so effektiv, wie wenn ein Kleinkind sich hinter der Gardine versteckt und die Zähne rausragen. Doch schließlich gaben die Familien nach und ließen das Paar gehen, unter der Bedingung, dass sie nie mehr zurückkehrten. Euer Wunsch sei uns Befehl. Die beiden ließen sich in einem kleinen malerischen Dorf namens Llangollen in North Wales nieder. Die Einheimischen tauften sie schon bald Ladies von Llangollen, weil sie Ladies waren und in Llangollen lebten. Originell, nicht? Eleanor und Sarah hingegen legten enorme Kreativität an den Tag, indem sie ihr Cottage in einem schicken Gothic-Style umdekorierten, Literatur studierten und mehrere Fremdsprachen lernten. Zudem empfingen sie jede Menge FreundInnen und neugierige BesucherInnen, die noch nie echte Lesben gesehen hatten. Darunter so illustre Gäste wie Mary Shelleys Ehemann Percy, den irren und gefährlichen Lord Byron und sogar den Premierminister Duke of Wellington. Eleanor und Sarah lebten über 50 Jahre in trauter Zweisamkeit. Als sie starben, wollten die Einheimischen von Llangollen ihren Ruf als Lesbendorf loswerden und so beschlossen sie, dass man von nun an allen erzählen werde, die Ladies von Llangollen seien einfach nur gute Freundinnen gewesen. Freundinnen, die das Bett miteinander teilten, Sex miteinander hatten, sich gegenseitig meine Liebste und meine bessere Hälfte nannten und wiederum Freundinnen mit sehr sprechenden Namen hatten, wie Molly the Bruiser. Zu Deutsch Molly die Raufboldin.